Willkommen bei Logistikgeschichten. Ich bin Pelagie Mepin-Köbel. In diesem Podcast spreche ich mit Logistiker und Logistikerinnen, die ich besonders spannend finde. Gemeinsam erkunden wir, wie und warum sie aus ihrer ganz persönlichen Perspektive unsere Welt täglich in Bewegung halten. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Und es ist wieder Zeit für eine Extraladung Logistikgeschichten. Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den schönen Dingen des Lebens. Die Rede ist von Schmuck, Parfum, Pflegeprodukte, auch Bücher. Alles Dinge, die man übrigens ganz gut verschenken kann. Warum ein Leben in der Supply Chain zwischen Buch und Beauty so spannend ist und was diese Branchen voneinander lernen können und wie sich Logistik über Jahrzehnte verändert hat, darüber spreche ich heute mit Christoph Maris. Er hat unter anderem die Entwicklungen im Buchhandel und E-Commerce nicht nur hautnah erfahren, sondern mitgestaltet. Zuletzt als Vice President Operations eines internationalen Beauty-Unternehmens. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Christoph.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr schön. Christoph, wir sind jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, sind wir kurz vor dem Valentinstag. Und deshalb direkt meine Frage an dich. Wie erlebt man diesen Termin im Jahr, wenn man die Supply Chain für Beauty- oder Schmucksortimente verantwortet?
Tatsächlich hast du gleich wieder sehr spannende Fragen angesprochen, denn sowohl Beauty wie auch Buch, das sind Produkte, wie du gesagt hast, die verschenkt man gerne und deswegen gibt es viele, viele Saisonhöhepunkte in diesen Branchen. Mhm. Natürlich ist Weihnachten immer noch ganz, ganz wichtig und ganz, ganz weit oben, aber es gibt auch Muttertag, es gibt Ostern. Dann, es gibt den Valentinstag und die Vertriebler sind dabei, immer noch viele weitere neue Geschenkmomente zu finden. Selbst Halloween wurde in der Beauty-Branche hinterher als Event verkauft, damit man dann halt, keine Ahnung, irgendwelche Cremes, Parfüms, was weiß ich nicht, auch zusätzlich noch verkaufen konnte. Von daher, also ja, wir leben in einem Jahr mit vielen Höhepunkten.
Ja, spannend. Da kommen wir sehr gerne gleich darauf näher zu sprechen. Bleiben wir ganz kurz noch beim Valentinstag, auch wenn diese Folge wahrscheinlich nach dem diesjährigen Valentinstag rauskommt. Aber vielleicht können wir ein paar Tipps mitnehmen für nächstes Jahr. Was sind so deine Erfahrungen zu diesem Tag? Was sind so die Produkte, die da gerne genommen werden?
Also sowohl im Buch wie als auch im Beauty-Bereich sind das dann halt eher Mitnahmethemen. Es gibt immer die Leute, die sich lange Gedanken machen, die kaufen dann auch sehr gezielt. Das sind dann aber auch Dinge, die sie für ihre speziellen Partner oder Beschenkten zu Beschenkenden erwerben. Und dann gibt es halt die große Masse an Leuten, denen fällt dann ganz spontan ein, dass Valentinstag ist. Und das kommt dann wie Weihnachten auch immer komplett überraschend. Und die gehen dann halt in die entsprechenden Geschäfte oder auch in die Shops und schauen auf das Erste, was sie finden, was einigermaßen passt und wo sie glauben, dass sie damit nichts verkehrt machen. Mhm. Und das sind dann halt in der Regel auch die Top-Produkte. Das ist dann für uns Logistiker ganz gut, weil davon haben wir in der Regel genug. Und wenn wir dann halt im Vorfeld ein bisschen mehr bevorraten, natürlich immer so, dass es nicht übertrieben ist, dann sind wir eigentlich für den Valentinstag immer sehr gut aufgestellt.
Gab es für dich im Laufe der Jahre auch Überraschungen, wo ihr vielleicht zum Valentinstag eine bestimmte Planung hattet und die Menschen sich ganz anders verhalten haben?
Wenn ich da jetzt so mal wirklich drüber nachdenke, eigentlich eher nicht, weil wenn man in bundesweit oder sogar international tätigen Unternehmen arbeitet, dann ist es halt hinterher immer der große Durchschnitt, der für die Top-Produkte sorgt. Und die sind dann von Hamburg bis München am Ende des Tages immer gleich. Mhm. Ja, wenn ein neues Top-Buch rauskommt, Harry Potter 9, das wird sowohl in Hamburg wie auch in München gelesen. Es mag sein, dass es dazwischendurch Leute gibt, die sagen, nee, ich habe es jetzt über und ich will nicht, dass halt ein paar von den früheren Fans nicht mehr da sind. Dafür kommen dann halt andere dazu. Mhm. Und eins ist klar, würde es einen neuen Harry Potter geben, der wäre mit Sicherheit ein Erfolg. Mhm. Von daher können wir da schon in diesen Dingen auf die Topseller setzen. Und da wiederum sind wir eigentlich mehr abhängig von dem Vertrieb, was der halt gerade so für Schwerpunkte setzt, was der für Promotions macht, welche Produkte der in den Vordergrund stellt und wie er sie dann halt vermarktet. Mhm. Und das sind halt Dinge, die können wir einigermaßen vernünftig planen.
Damit wären wir schon direkt mitten im Thema. Aber lass uns ganz vorne anfangen. Wie bist du denn überhaupt in die Supply Chain reingekommen?
Ja, das war in der Tat eine sehr lustige Geschichte. Man glaubt es kaum. Ich habe mal irgendwann Elektrotechnik studiert und fand das damals sehr spannend. Ich habe noch mit Stanzmaschinen programmiert und habe dann in der Uni immer so richtig dicke Ausdrucke bekommen, ob das, was ich dann gemacht hatte, auch richtig war oder nicht. Und wollte dann hinterher eigentlich tatsächlich auch in der Steuerungstechnik meinen Weg weitergehen. Ich bin damals gelandet in einem Buchgroßhandel. Das wird jungen Menschen nicht mehr so viel sagen. Aber so die Älteren, die sind früher halt eben, wenn sie in der Schule Bücherlisten bekommen haben, dann sind sie in den Buchhandel gegangen und haben dann gesagt, hier, ich brauche das. Und dann hat der Buchhändler in der Regel gesagt, oh, hab ich nicht, aber komm morgen früh wieder, dann hab ich's. Und das war dann immer der Moment, wo die Buchhändler beim Buchgroßhändler bestellt haben. Und ich war bei einem Buchgroßhändler in Köln. Der hatte ein Lager, das war ungefähr 2 Fußballfelder groß. Und auf diesen 2 Fußballfeldern, ich hatte es mal damals zusammengerechnet, liefen ungefähr 20 Kilometer Fördertechnik, einige 100 Auf- und Abförderer, Wagen. Und also eine hochtechnisierte Geschichte war das. Und damit wurde halt sichergestellt, dass Bestellungen, die am heutigen Tag bis 18 Uhr eingingen, am nächsten Morgen vor Ladenöffnung in den Buchhandlungen waren. Und die Steuerung, die wir da hatten, die war etwas in die Jahre gekommen. Es gab noch 2 Menschen, die die kannten und die die beherrschten. Der eine wohnt in Amerika und der andere war in Rente. Und es war dringend, dringend Zeit, dass da was getan werden musste. Und für den Zweck bin ich damals als Projektleiter oder als Projektmanager eingestellt worden, dass ich das halt für den Kölner Standort betreuen sollte. Mhm. Und damals hing ich offiziell am Leitervertrieb. Und der Leitervertrieb war aber damals tatsächlich der Leiter Logistik. Nur das Wort Logistik kannte man in den 90er Jahren noch gar nicht. Aha. Und deswegen hing ich halt eben offiziell im Vertrieb, der aber halt eben Logistik war. Und dann war es halt so, dass nach knapp 2 Jahren, die ich da war, mein Vorgesetzter, also der Logistikleiter, das Unternehmen verlassen hatte, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Ja, und da habe ich dann einfach versucht zu helfen und zu unterstützen. Und das fanden die Eigentümer so toll, dass sie dann gefragt haben, hast du nicht Bock, das auf Dauer zu machen? Und so bin ich in die Supply Chain gekommen. Und es hat mir Spaß gemacht. Und du siehst es, heute 30 Jahre später, 35 Jahre später, bin ich immer noch dabei. Und ich finde es nach wie vor faszinierend, was man da alles machen kann und wie toll man da auch Verbesserungen erreichen kann zum Wohle der Kunden, aber auch zum Wohle der Hersteller.
Ja, faszinierend. Also du schilderst quasi das Verhalten von vor ein paar Jahrzehnten. Wie ist man überhaupt an ein Buch herangekommen? Und gerade in der Branche hat sich ja extrem viel verändert. Wie hast du diese Entwicklung erlebt?
Ich fand es total spannend, da Teil sein zu dürfen. Ich habe es ja auch von 2 Seiten erleben dürfen. Einmal war ich sozusagen auf der Lieferantenseite im Buchgroßhandel, auch noch nicht bei den Verlagen, aber halt im Handel, Großhandel. Und dann war ich ja auch lange Zeit bei Thalia und dort haben wir halt das Unternehmen von einem knapp 3-stelligen Millionen D-Mark-Betrag bis hin zu einem fast 4-stelligen Millionen Euro-Betrag begleitet. Und das ist eine Zeit, wo sich das Unternehmen selbst mehrfach verändert, wo die Prozesse sich komplett ändern, wo sich die Logistikstrukturen ändern müssen. Und das war halt einfach unfassbar spannend, das mitbegleiten zu dürfen und da auch halt eben lenken mit tätig sein zu dürfen. Wie habe ich das erlebt? Sehr, sehr spannende Frage. Man muss dazu wissen, in der Buchbranche gibt es eine Preisbindung. Das heißt, egal ob ich ein Buch in München, in Frankfurt oder auch in Berlin kaufe, es kostet immer das Gleiche. Das heißt, die Buchhändler hatten früher und auch heute nie die Gelegenheit, sich über den Preis zu differenzieren. Und das wiederum hieß, wenn die etwas mehr verdienen wollten als der Nachbar nebenan, dann mussten ihre Prozesse besser im Griff haben. Das heißt, die Buchbranche war eigentlich schon sehr früh mit Prozessoptimierung und Logistikoptimierung unterwegs, was man halt eben auch daran sah, dass es diese Großhändler gab, die über Nacht liefern konnten. Die hatten damals schon wirklich große Buchdatenbanken. Es gibt eine Branchenorganisation, die hat ein VLB herausgegeben. Das ist das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Mhm. Da findet man alle Bücher, die man noch bestellen kann. Die haben eine eindeutige Nummer, die Charaktereigenschaften. Ist es ein Krimi? Ist es ein Erzählroman? Ist es ein Sachbuch? Ist es ein Medizinbuch? Und. Und das waren Dinge, da war die Buchbranche schon sehr früh sehr viel weiter als viele andere Branchen. Und das wiederum war auch mit ein Grund, warum die Buchbranche hinterher so ein bisschen Pionier im Internethandel war. Da gab es schon viele Prozesse, auf die man aufsetzen konnte. Da gab es schon Datenbanken, da gab es schon Produktbilder. Natürlich alles nicht so, wie man das heute kennt. Und Rezensionen gab es auch. Die hießen zwar damals nicht Rezensionen, sondern Beschreibungen oder Inhaltsangaben. Und das waren halt Dinge, da konnten die Amazons und Buch.de's und wie sie alle hießen dieser Welt, die konnten da gut drauf aufsetzen und konnten so halt eben die Prozesse, die es im stationären Geschäft schon gab, ein wenig angepasst dann halt ins Internet bringen. Das war eine wirklich spannende Zeit.
Ja, das ist hochspannend. Jetzt gerade hier im Logistikgeschichten-Podcast, wir sind davon überzeugt, dass Logistik auf jeden Fall ein Wettbewerbsvorteil ist. Aber da schilderst du ja einen Bereich, wo das auch quasi durch das Geschäftsmodell und durch die Marktgegebenheiten noch stärker gepusht wurde. Also durch diese Preisbindung musste man sich quasi einen anderen Hebel, einen anderen Wettbewerbsvorteil raussuchen.
Ganz, ganz genau. Man konnte halt nicht sagen, kauf zwei Stück, dann kriegst du noch 10% Rabatt oder wie auch immer. Das gab es alles nicht. Und auch die Möglichkeit, oh, da ist eine Macke am Buch, ich gebe es dir günstiger. Auch das war oder ist auch heute noch tendenziell verboten. Mhm. Dann kriegt der Kunde halt eben ein neues Buch und das alte Buch wird an den Lieferanten, sprich an den Verlag, zurückgeschickt. Da kann man nichts verramschen. Es gibt eine Ausnahme, die ist aber auch begrenzt nur möglich. Das ist dann das moderne Antiquariat. Da sind dann normale Bücher zu einem günstigeren Preis da. Aber wenn du dann da halt guckst, dann hast du immer auf den Buchseiten so aufgestempelt irgendetwas wie Mängelexemplar oder Fehlexemplar oder sowas. Dann ist das Buch auch sichtbar gekennzeichnet, dass es kein neuwertiges Buch ist.
Ja.
Dann dürfen die auch mal günstiger verkauft werden.
Sehr interessant. Jetzt hast du vorhin das Beispiel angesprochen, ein Lager, also zwei Fußballfelder voll mit Produkten, letztendlich physischen Produkten. Beim Buch ist es so, dass zu der Entwicklung auch die Digitalisierung des Buches gehört. Was verändert das für die Logistik? Was passiert da, wenn immer mehr digital gelesen wird?
Auch eine sehr spannende Frage. Auch hier wäre es vielleicht hilfreich, wenn ich den Rahmen da ein kleines bisschen größer spanne. Wenn du an Handel denkst und an eine Branche, dann hast du ein gewisses Sortiment vor Augen, was dieser Händler oder diese Branche halt hat. Und das ist im Buchhandel einfach unfassbar groß. Es gibt ungefähr 1 Million deutschsprachige Bücher. Und wenn du dann Französisch und Englisch noch dazu nimmst, bist du ganz schnell bei 8, 9, 10 Millionen. Und die kann kein einzelner Buchhändler mal eben irgendwie vorhalten. Das ging früher nicht und das geht heute genauso nicht. Deswegen hatten halt sehr früh schon diese Großhändler eine sinnvolle Funktion und auch eine hilfreiche Funktion. Die waren sozusagen das Hintergrundlager des Buchhändlers. Die haben halt schon früher 100.000, 200.000, 400.000 Bücher physisch vor Ort gehabt. Und wenn du dann in die Buchhandlung gegangen bist und der gesagt hat, nee, habe ich nicht, aber komm morgen wieder, dann hat er das da halt bei dem Großhändler bestellt und konnte dann so innerhalb von 1, 2 Tagen dem Kunden seinen Bezugswunsch erfüllen. Das war damals eine ganz normale Geschichte, die sich halt auch deswegen entwickelt hat, weil A, das Spektrum so groß war. Und B, weil es halt die Preisbindung gab und man da halt nicht über Preise agieren konnte. Damals hat sich auch noch keiner wirklich Gedanken über Digitalisierung gemacht. Das war dann so in den also um 2000 rum, ein bisschen später noch, da gab es dann mal eine Zeit, wo die Verlage richtig ins Schwitzen kamen, weil die mit ihren Autoren Verträge hatten über die Werke, die sie abzuliefern haben. Mhm. Aber damals hatte keiner halt den digitalen Kanal berücksichtigt. Und da gab es dann wie immer, wenn eine neue Phase kommt, dann ist erstmal immer so ein bisschen Wild West, wo jeder so ein bisschen macht, was er will. Das hat sich dann mittlerweile auch alles wieder gut eingerenkt. Und jetzt sind halt die Lizenzrechte in Verlage mit den Autoren schließen so umfangreich, dass die halt alle Darreichungsformen umfassen. Und das kann halt sein, das Hardcover, das Taschenbuch, das Hörbuch, das Hörspiel oder halt eben auch die digitale Variante.
Und das digitale Lesen ist das eine und dieses On-Demand-Produzieren ist, glaube ich, das andere. Selbst das physische Buch wird, glaube ich, nicht mehr so produziert wie früher.
Jein, klares Jein. Also du hattest vorhin gefragt und die Antwort bin ich dir auch schuldig. Was hat das für Auswirkungen auf die Branche? Ich weiß jetzt nicht, ob du selbst viel liest. Ich hoffe mal. Gut. Liest du digital oder liest du physisch?
Viel digital, muss ich zugeben.
Gut, dann wirst du aber halt Geschichten lesen, dann wirst du Romane lesen, sowas in der Art. Du wirst keine Fachbücher lesen und du wirst auch keine Gesetzestexte lesen und du wirst auch keine Medizinbücher lesen. Das ist halt das Spannende, diese digitalen Bücher befinden sich alle so im Umfeld von Geschichten. Das ist ein großes Umfeld, bitte nicht falsch verstehen, aber ein klassisches Kinderbuch zum Beispiel, das wirst du nicht digital lesen, weil die Kinder wollen das noch erleben, die wollen das anfassen, die wollen da ein bisschen rummalen oder. Und ein wissenschaftliches Buch, da musst du auch deine Stellen markieren oder Dinge rausschreiben oder Zettelchen hinkleben oder wie auch immer. Auch das ist nicht das klassische E-Reader-Thema. Mhm. Das klassische E-Reader ist der Roman, ist der Krimi, ist die Erzählung. Und das sind natürlich auch die Bücher, die halt in den Bestsellerlisten regelmäßig zu finden sind. Mhm. Das heißt, was ist die Konsequenz? Wenn heute ein Harry Potter erscheinen würde, der früher vielleicht, keine Ahnung, 1 Million Mal verkauft wurde, physisch, dann würde der heute vielleicht nur noch zur Hälfte physisch verkauft und der Rest wird digital gelesen. Mhm. Und das ist natürlich für alle die, die in der logistischen Kette sind, ein Riesenthema, denn ob jetzt 500.000 Bücher gerade durch die verschiedenen Lager durchsausen oder eben nicht, das hat viel was mit Platz, mit Prozessen, mit Menschen, mit Arbeitsressourcen und so weiter zu tun. Und das heißt, diese ganzen Topseller, die in der Regel ja auch für die Händler eher margenstark sind, die gehen so ein bisschen weg. Dieser Download, der muss ja nicht zwingend bei dem gleichen Händler erfolgen, der auch das physische Buch verkauft. Das kannst du dir bei, keine Ahnung, bei jedem, bei den üblichen Kanälen, ja. Ich will hierfür keine Werbung machen, kannst du dir die alle abholen. Mhm. Ja, und das ist natürlich für die Händler ein bisschen unschön.
Weniger planbar letztendlich.
Nein, auch, also man kann das hinterher schon planen. Aber wenn zum Beispiel, als Harry Potter 7 rauskam, da hatten wir einen Wareneingang von über 100 Paletten, nur Harry Potter. Das war unfassbar viel. Das gab es noch bei keinem anderen Buch vorher. Ja, und man muss ja auch schauen, Bücher sind ein kleinteiliges Produkt. Mhm. Wenn du im Möbelhandel bist, der lacht sich schlapp, wenn ich sage, ich hatte 100 Paletten Wareneingang. Aber im Buchhandel ist das sehr, sehr viel. Dann musst du dafür Leute beschaffen. Dann musst du dir Platz schaffen, dass du die Waren entsprechend verteilen kannst auf die einzelnen Buchhandlungen und so weiter und so fort. Und wenn dann auf einmal nur noch die Hälfte kommt, dann hast du deutlich weniger Arbeit, aber halt auch deutlich weniger Umsatz. Mhm. Und das kannst du planen, aber der fehlt dir halt. Ja, den machen andere. Eben aus Sicht des Buchhändlers nicht so schön.
Vielleicht ergänze ich zu meinem Leseverhalten. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist für die Menschen da draußen. Ich habe mir von Alex Hormozi, einem Unternehmer aus den USA, diesen Tipp geholt, Hörbuch und physisches Buch zu kombinieren. Das finde ich ganz interessant. Er sagt, wenn ich höre und gleichzeitig im Buch, also im Papierbuch lese, habe ich eine höhere Erinnerung an den Inhalt, als wenn ich nur das eine oder das andere mache. Ich weiß nicht, ja, du nickst schon, würdest du so unterstützen?
Das würde ich so unterstützen, wobei du damit sicherlich zu einer eher kleineren Minderheit gehörst. Es gibt wenig Leute, die sich ein Werk in zwei Varianten kaufen und das dann auch noch lesen und hören gleichzeitig. Das machen die wenigsten. Also man ist ja heutzutage froh, wenn die Leute überhaupt noch Bücher kaufen und das dann halt nicht eben nur die allereinfachsten sind, die von den Massenmedien bevorzugt werden. Wiederum ist ja das Schöne, dass wir eine Preisbindung haben, die ermöglicht es halt eben auch, dass wir eine sehr, sehr breite Buchpalette haben, wo wirklich jeder das findet, was seine Vorliebe ist, ob das jetzt eine historische Erzählung ist, ob das ein Roman ist, ein was weiß ich nicht. Überleg dir, was du haben möchtest, du wirst ein Buch dazu finden. Und das ist auch mit ein Verdienst, dass wir halt eben diese Buchpreisbindung haben.
Was können Logistiker aus dieser Erfahrung, also dieser Preisbindung im Buchbereich, lernen? Also gibt es da was, kann man sich was abgucken?
Ja, dadurch, dass es die Buchpreisbindung gibt, ist natürlich der Retourenprozess zum Beispiel ein ganz anderer. Es darf nichts vor Ort verramscht werden, sondern es muss halt zurückgeschickt werden. Es darf nichts gemacht werden, ohne mit dem Verlag zu sprechen. Und das musst du natürlich auch alles prozesstechnisch berücksichtigen und auch ermöglichen. Und von daher glaube ich, dass die Buchbranche da schon einige Anregungen für andere Branchen geben kann. Ob das jetzt, ja, ich muss da jetzt auch so ein bisschen überlegen, wenn du dir halt die früheren Entwicklungen im Internet anschaust, dann sind am Anfang Buchhändler wie Pilze aus dem Boden gesprungen. Dann haben die halt eben Medien mit dazu genommen, hauptsächlich CDs damals noch. Und dann hat man sich so nach und nach in anderen Produkten versucht. Und wenn du dir die Branchen anschaust, die nach und nach digitalisiert wurden, dann waren das halt solche, wo die Digitalisierung und die Prozessoptimierung bis dahin noch nicht so sehr im Fokus gestanden haben. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Erkenntnisse, die die Amazons dieser Welt aus den Erfahrungen mit dem Buch im Internet gemacht haben, dass das für die auch hilfreich war, wenn sie dann halt an neue Produkte gegangen sind, die dann übers Internet verkauft werden sollten.
Ich würde gerne jetzt mit dir über Schmuck sprechen, Christoph. Vorhin hast du den Vergleich gebracht, 100 Paletten in einem Bereich nicht vergleichbar mit 100 Paletten in dem anderen. Das war das Thema Buch und Möbel. Jetzt bei Schmuck denke ich natürlich an ganz kleinen Mengen, ganz anderes Setting. Was macht ein Schmucklager aus, wenn du mit dem Buchbereich vergleichst? Du warst ja in dem Bereich auch unterwegs.
Eine sehr gute Frage. Die Prozesse ähneln sich in vielen Stellen schon, aber es ist natürlich ein viel, viel höherer Sicherheitsaspekt da drin. Wir hatten damals in dem Unternehmen ein Schmucklager neu gebaut. Das hatte 180 Quadratmeter Größe und einen Warenwert von 52 Millionen Euro. Das war schon eine hohe Dichte, die wir da drin hatten. Und als wir dieses Lager gebaut hatten, haben wir Stunden mit Polizei und Feuerwehr zusammen verbracht und mit denen über Sicherheitskonzepte diskutiert und haben dann überlegt, wie kann man es erreichen, dass halt eben im Falle eines Alarms der Zugriff schnell, aber halt eben auch unauffällig funktioniert und wie können wir eine möglichst große Sicherheit erreichen, dass halt eben die Ware nicht gestohlen wird oder geraubt wird, bevor die Polizei halt dahin kommen kann. Und dann, da habe ich natürlich auch mal viel gelernt. Umgedreht war es eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit, weil wir die Kollegen von vornherein mit eingebunden hatten, mit in die Projektplanung schon. Und am Ende des Tages war es so ein bisschen so wie am Flughafen, wenn du durch die Sicherheitsschleuse gehst, jeder Mitarbeiter musste halt, wenn er in dem Logistikbereich arbeiten wollte, durch eine solche Schleuse gehen. Und wenn es dann halt Leute gab, die einen übergroßen Zahnersatz hatten mit Metallanteilen, dann wurde das halt in der Personalakte alles hinterlegt, damit man eben auch wusste, wer da was hatte, beziehungsweise wo es dann auf jeden Fall schon klingeln würde. Jeder Arbeitsplatz hatte eine Kamera, die oben in der Decke hing und die den Arbeitsplatz halt dauerhaft im Auge hatte oder in der Kamera hatte. Das heißt, Privatsphäre war da nicht, das wussten die Leute auch. Aber das ist halt eben so, wenn du da halt so einen kleinen Würfel vor dir liegen hast und der ist mehr wert, als du im Monat verdienst, dann gibt es halt immer das Risiko, dass du da halt irgendwann mal schwach wirst. Gewollt oder ungewollt, das Risiko war einfach da. Und deswegen waren die Anforderungen auch von Seiten der Versicherer halt so extrem hoch. Unterm Strich hat es aber dann ganz gut geklappt. Es hat funktioniert. Natürlich, wir haben genauso Inventurdifferenzen gehabt wie alle anderen Händler auch. Eine hundertprozentige Sicherheit schafft man nie. Ich bin jetzt natürlich schon Jahre nicht mehr bei dem Unternehmen und mittlerweile ist das Lager auch schon mal wieder umgezogen. Aber zumindest solange es damals da war, kann ich mich nicht erinnern, dass es da auch nur einmal einen Einbruchsversuch oder einen Raubversuch gegeben hat. Und das spricht ja schon dafür, dass wir das da alles ganz gut gemacht hatten. Mhm. Was heißt das, gut gemacht? Du hast es von außen nicht gesehen. Das Lager selbst war unterirdisch. Du kamst halt nur über bestimmte Wege dahin. Wir hatten eine direkte Schaltung zur Polizei. Die Feuerwehr war direkt in Rufweite und all so Sachen. Wenn du da hingekommen bist, das ist ein normales Bürogebäude. Und das war auch, glaube ich, ganz gut, dass man halt eben nicht da offen geprahlt hat nach dem Motto, hier, das Schmucklager der Firma, sondern dass man halt immer gesagt hat, wir wollen das gar nicht zeigen, hier ist unser Verwaltungsgebäude und wo die Logistik ist, das muss keinen interessieren. Mhm. Und das hat unterm Strich, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Also, wer gerade zuhört, merkt, Christoph redet auch heute noch sehr vorsichtig und schützend über dieses Lager, ohne dass du allzu viele Geheimnisse verrätst oder überhaupt Geheimnisse verrätst. Kannst du uns noch ein bisschen Kontext geben? Also reden wir über Schmuckhandel oder was für ein Typ Unternehmen haben wir hier?
Naja, das ist jetzt nicht so geheimnisvoll, wenn meiner Vita guckt, der weiß, dass ich im Douglas-Konzern war und Teil des Douglas-Konzerns war früher der Juwelier Christ. Mhm. Und das war das Unternehmen, über das wir da gesprochen haben. Mhm. Aber wie gesagt, es ist schon ein paar Jahre her, deswegen kann ich das auch heute sagen, ohne dass ich da irgendwelche Geheimnisse verletze.
Die sind auch nicht mehr Teil von Douglas, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Weiß man das?
Nein, irgendwann, doch, das weiß man schon. Die sind halt auch verkauft worden. Mhm. Irgendwann gab es bei Douglas, also in der ganzen Douglas-Gruppe, mal einen Eigentümerwechsel und die neuen Eigentümer haben dann Teile davon auch wieder weiterverkauft und ein Teil davon war halt eben auch Christ.
Und Chris ist jetzt ein reiner Händler für Schmuck?
Chris ist ein reiner Händler, die Schmuck von Hersteller kaufen und dann halt eben an die Kunden, also im Laden präsentieren und an die Kunden weiterverkaufen. Mhm. Auch online, aber natürlich im Schmuckbereich auch noch sehr, sehr viel stationär, weil Schmuck ist teuer, das will man sehen, das ist haptisch, das ist ein Erlebnis, das ist Emotion und das ist halt anders, als wenn du halt ein Buch kaufst oder halt ein Deo oder sowas. Mhm. Ja? Also man muss ja auch wissen, ein Großteil im Schmuckbereich hat keine Marke. Wenn du über Schmuck nachdenkst, dann denkst du vielleicht über, keine Ahnung, Breitling nach oder über die anderen großen Marken, die du aus dem Uhrenbereich kennst, vielleicht noch über Montblanc. Aber wenn du mal auf deine Ringe schaust oder Ohrringe oder Ketten, da wirst du keine Firmennamen sehen. Das sind alles Goldschmiede, die in der Regel, zumindest wenn wir über Deutschland reden, so im Süden Deutschland sitzen, in der Regel kleine Unternehmen, aber halt handwerklich von sehr hoher Kunst. Und mit denen muss man natürlich ganz anders reden als mit den großen Firmen, die halt eben Uhren vertreiben. Und das ist halt eben auch die große Kunst. Zum Teil lässt man sich da auch Dinge produzieren. Ich möchte jetzt eine Ringkollektion haben. Ja, und dann sucht man sich einen Goldschmied, der sowas kann. Redet mit dem, macht mit dem Vertrag und dann produziert er das halt eben exklusiv für den Händler, der das gerade haben möchte. Da hast du natürlich als Filialist eine größere Chance, weil du in größeren Mengen abnehmen kannst. Ist auch ein kleines bisschen Herausforderung, weil wenn wir über kleinere Goldschmiede reden, dann haben die auch keine Lust, da 5.000 oder 10.000 Einheiten zu machen, weil die sagen, das ist dann nicht mehr wertig, das wollen wir nicht.
Und vom logistischen Prozess betrachtet, wir reden hier rein wahrscheinlich über Pakete oder gab es auch mal größere Sendungen?
Nein, also in diesem Bereich reden wir über Wertpakete, die auch mit einem Wertdienst transportiert werden. Heutzutage, es gibt jetzt auch Modelabels, da wird das wiederum ein bisschen anders aussehen. Aber wenn du in den Bereich des hochpreisigen Schmucks gehst, da werden die heute immer noch mit den Wertunternehmen transportiert, die dann halt so, wie man das kennt, mit Handschelle am Warenkoffer und Schützen und Waffen am Revers und so weiter, dafür sorgen, dass halt die Ware hoffentlich unbeschadet beim Kunden oder beim Empfänger ankommt.
Also ein großes Sicherheitsthema in dem Bereich, verständlicherweise.
Unbedingt. Und weil wo viel Geld ist, da sind die Begehrlichkeiten immer groß. Und wenn die Begehrlichkeiten groß sind, dann wächst auch dementsprechend das Risiko. Das ist leider so.
Du hast erwähnt, Christ war damals Teil des Douglas-Konzerns. Damit sind wir beim Thema Beauty. Und dieses Thema Beauty hat dich danach auch weiter begleitet, Christoph.
Das stimmt. Ich war einige Jahre bei der Parfümerie Douglas und dann hinterher auch nochmal bei der Firma LR. Das sind beides Unternehmen. Douglas ist jetzt, oder da, als ich damals anfing, war Douglas ein reiner Händler. Mittlerweile hat Douglas auch seine Eigenmarken, die auch dann selbst produziert werden. Und bei LR war es halt noch mehr so, da war der Anteil der Eigenproduktion noch viel deutlich höher. Und da ging es auch eigentlich nur um Produkte, die das Unternehmen selbst entwickelt hat. Und je nachdem, ob man dann dazu in der Lage war, es selbst zu fertigen oder eben nicht, hat man es dann zugekauft oder als Lohnproduktion in Auftrag gegeben oder halt eben auch selbst produziert. Aber unfassbar spannend und unfassbar schöne Produkte.
Erzähl ein bisschen, also mit Douglas können, denke ich, die meisten da direkt was anfangen. Bei LR bin ich mir nicht sicher. Kannst du uns da ein bisschen Kontext geben, was für ein Unternehmen das ist?
LR ist ein Multilevel-Marketing-Unternehmen. Das wird vielleicht nicht jedem was sagen, aber wenn ich jetzt mal sage, es ist so ein bisschen wie Tupper früher war. Es ist halt ein Netzwerk an Menschen, die diese Produkte weiterverkaufen. Du wirst von LR nirgendwo Werbung im Fernsehen oder im Internet oder wo auch immer finden. Das geht immer nur über die Partner. Wenn du ein Produkt haben möchtest, dann musst du dich an einen solchen Partner wenden. Wenn du sagst, das ist eine tolle Geschichte, ich möchte da mitmachen, dann musst du dich auch an so einen Partner wenden, der coacht dich dann auch und hilft dir dann, dass du da erfolgreich sein kannst. Und dann kannst du halt eben über dein Netzwerk, und das funktioniert heute wiederum sehr, sehr stark über Social Media, kannst du halt eben diese Produkte weiterverkaufen oder kannst sie dann halt eben auch bei anderen Partnern erwerben. Das funktioniert dann so. Es ist auch so ein bisschen wie halt eben das Tupper-System, je erfolgreicher du wirst, umso weiter steigst du in der Hierarchie auf, und je weiter du in der Hierarchie aufsteigst, umso mehr verdienst du dann auch. Das ist so halt das Normale dabei. Und da es halt eben keine Werbung in den normalen Medien gibt, fließt diese ganze Werbung halt eben in diese Partner, also dieses Werbebudget fließt in die Partnerstruktur rein. Und das ist natürlich für die Leute auch attraktiv, weil die halt wissen, das Geld kommt bei denen an, die da auch tatsächlich mit den Produkten arbeiten.
Damit kommen wir in die Endkundenlogistik, oder? Das ist dann schon eher im privaten Bereich.
Das ist im privaten Bereich, genau. Wenn du bei LR bestellst, dann ist das egal, ob das über einen Partner gemanagt wird oder über wen auch immer. Die Bestellung geht immer direkt an dich und der Kundenauftrag lautet auch immer dann auf deinen Namen. Das heißt, alle Partner, die dann auch andere Partner noch coachen oder steuern oder wie auch immer, die müssen nicht ins persönliche Risiko gehen, sondern sie geben die Aufträge, die sie erarbeitet haben, die geben sie halt eben an die Zentrale ab. Und die Zentrale erfüllt dann die Aufträge oder kommissioniert die Aufträge, verschickt die Pakete immer in der Rechnung des Unternehmens und dann direkt an den Kunden, der halt eben diese Produkte haben möchte. Das heißt, die ganze Logistik bei LR ist quasi bis auf ein paar Ausnahmen eine reine Endkundenlogistik. Und wenn man es noch ein bisschen weiter sehen will, schon von jeher dann quasi schon eine Art Internetlogistik, weil die Partner ja für die Leute in der Zentrale nie sichtbar waren. Man hat auch keine offiziellen Verkaufsstellen gehabt, sondern man hat immer per Post oder per Paketdienst die Produkte halt eben an die Kunden geschickt.
Jetzt stelle ich mir vor, die Vertriebswege für LR sind dann von tausenden Partnern abhängig, die dann diesen Kontakt zum Käufer, zur Käuferin dann machen. Ist das jetzt ein Vorteil oder eher eine Herausforderung, dann auch wirklich die logistischen Prozesse dazu zu steuern?
Für die Logistik ist es eigentlich, ich will jetzt nicht sagen egal, das wäre sicherlich falsch, aber auch hier ist es so, unterm Strich haben wir genauso eine ABC-Verteilung in dem Unternehmen gehabt wie in jedem anderen Unternehmen auch. Man muss halt eben schauen, für Themen, also welche Produkte wollen die jetzt besonders vermarkten, das müssen wir wissen. Das müssen die Logistiker wissen. Und dann können sie das halt ähnlich planen, wie sie es im Buchhandel konnten oder halt eben auch im Schmuckbereich. Es sind aber halt eben andere Produkte. Und da Vertriebler eher selten langfristig strategisch planen, ist dann die Herausforderung gar nicht mal so sehr gewesen, das logistisch dann abwickeln zu können, sondern konnten wir so viel produzieren, um den Bedarf, den der Vertrieb erzeugt hat, auch umfänglich zu decken. Ja, die Produktion ist ja immer etwas mit größerem Vorlauf versehen als die Logistik oder die logistische Abwicklung hinterher selbst. Und wenn du dann halt Produkte einkaufen musst, die müssen eine Qualitätsprüfung absolvieren, bevor die dann überhaupt ins Unternehmen reinkommen. Und dann müssen erstmal die eigenen Produkte produziert werden, die müssen auch wiederum qualitätsgesichert werden und. Da ist man schon schnell im Monatsbereich, den man braucht, wenn eine Aktion angekündigt wird. Und wenn sich jetzt der Vertrieb, ist jetzt etwas übertrieben, am Montag überlegt hat, wir machen nochmal eine richtig coole Valentinsaktion und die macht das mit einem Produkt, wo die Masse nicht verfügbar war, dann kann die Logistik so stark sein, wie sie will. Das Ding wird man in der Woche nicht mehr fertig kriegen, weil halt die Vorlaufzeiten für die Produktion das einfach nicht hergeben. Von daher ist die Herausforderung lag bei LR dann eher im Planungsbereich für die Produktion. Die Logistik war auch herausfordernd, natürlich, aber nicht viel anders, als das in anderen Handelsbranchen auch der Fall ist. Also die sich halt mit diesen fast-moving Consumer Goods beschäftigen, ne?
Ja, also nicht nur der Vertriebsweg ist ein besonderer bei LR, sondern auch die Produkte haben da eine Besonderheit. Das Thema Aloe Vera spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle.
Ja, das ist richtig. Aloe Vera ist, glaube ich, die Kernkompetenz des Unternehmens. Und ich glaube, es gibt wenig, was LR nicht aus Aloe Vera machen kann. Das fängt an beim normalen Duschgel, über das Haarshampoo, über feste Seife, über flüssige Seife, über Sonnencreme, über Bodylotion, Augencreme, Gesichtscreme, Tagescreme. Also überleg dir, was du halt so an Beauty-Produkten hast, bis hin zur Zahncreme. Gibt es alles halt eben mit Aloe Vera und Aloe Vera, da brauche ich jetzt keine große Werbung zu machen. Das ist halt eine Pflanze, der sehr, sehr viele positive Eigenschaften zugeschrieben werden. Und das hat das Unternehmen halt ausgenutzt und da halt sehr, sehr hochwertige, attraktive Produkte hergestellt und entwickelt, die halt eben bei den Leuten, die für so etwas affin sind, sehr, sehr beliebt sind.
Da geht es um Gesundheit bzw. Wohlbefinden. Es heißt ja auch Beauty und Health bei LR.
Genau, ich habe jetzt gerade nur über Beauty gesprochen, aber es gibt auch noch den Health-Teil da drin. Und da hat das Unternehmen irgendwann mal Drinking-Gele entwickelt. Und die sind sehr, sehr attraktiv und die sind auch sehr gut. Ich kann es selbst bestätigen. Ich habe sie auch ausprobiert. Die helfen halt so. Ja, es ist schon. Man merkt halt eben, dass bei den Produkten was hinter ist. Natürlich, sie sind alle nicht günstig. Das ganze Unternehmen Beauty und Health ist immer eher im mittel- bis höherpreisigen Bereich unterwegs. Und man muss dann für sich auch entscheiden, will ich halt eben einen Teil meines Geldes für Körperpflege und Gesundheit ausgeben. Aber wenn man das dann halt getan hat, dann kann ich schon sagen, der ganze Magen-Darm-Trakt, das ganze Körperwohlbefinden, das kann man damit schon positiv verändern. Das heißt nicht, dass es ein Medizin ist. Ja, auch das ist klar. Aber wenn man sich halt heute anschaut, was viele Menschen oder wovon sich viele Menschen ernähren, dann ist es nicht verkehrt, wenn sie dann zwischendurch auch mal ein paar gesunde Sachen zu sich nehmen, die dann bestimmte Körperaktivitäten etwas mehr ansprechen und adressieren, als das halt eben die eher ungesunden Sachen tun, wie sie halt so mal schnell zwischendurch, keine Ruhe zum Essen und was weiß ich nicht. Und dann ist es kein frisches Brot, sondern ist halt eben irgendwie aus dem Automaten gezogen, weil ich habe keine Zeit gehabt oder ich musste beim Autofahren essen, weil die Pause war für irgendein Telefonat weg. Und dann ist das halt, also da sind die Produkte schon hilfreich und unterstützend und das merkt man halt eben auch so, wie die Kunden das halt nehmen. Die sind da halt schon von begeistert und das ist dann auch halt da wieder positiv, dann sind das so Art Abos, die kaufen das dann halt immer wieder. Wenn die einmal den Nutzen für die Dinge für sich erkannt haben, dann kaufen sie die auch immer wieder. Das ist wiederum für den Logistiker natürlich gut, weil dann kann er gut planen.
Absolut, absolut. Und in Zeiten, in denen wir sehr viel über Longevity sprechen und wie lebe ich länger und lange gesund, passt das sicherlich für viele dann auch wieder ganz gut ins Bild.
Ja, das glaube ich auch. Man muss, wie gesagt, eine gewisse Affinität dazu haben. Mittlerweile ist der Großteil der LR-Partner und Kunden weiblich. Und da ist eine extrem hohe Affinität zu Gesundheit, zu Schönheit, zu Körperpflege. Kombinieren die dann das Angenehme mit dem Nützlichen, tun für sich selbst was Gutes und weil sie halt davon so begeistert sind, erzählen sie es den anderen. Und damit haben sie dann auch noch Erfolg. Vom Geschäftsmodell her eigentlich sehr pfiffig. Ich weiß, es gibt da Leute, die sehen das sehr kritisch, aber es gibt nichts, was nur perfekt ist. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt und dann finde ich, ist es aus meiner Sicht auch okay.
Ich fand es auf jeden Fall auch in der Vorbereitung hier zu unserem Gespräch ganz spannend. Zum Beispiel bei Google habe ich dann eingegeben Aloe Vera Logistik und da kommt LR ganz weit vorne. Also das scheint eine Kompetenz zu sein, die sich schon über die Jahre etabliert hat.
Das ist so und in dem Bereich ist LR wirklich aus meiner Sicht nicht nur Deutschland, sondern sogar, glaube ich, auch europaweit führend. Da können die echt richtig viel.
Ja, spannend. Vielleicht bevor wir LR verlassen, kurz das Thema Beschaffung. Gerade jetzt bei dieser besonderen Zutat Aloe Vera, ist das auch ein Thema für dich in der Logistik gewesen, die Beschaffung?
Ja, ich war da für den gesamten Operations-Bereich zuständig, damit dann auch für die Beschaffung. Es ist so, dass wir reden hier über einen natürlichen Rohstoff, der irgendwo wachsen muss. Und wir reden halt hier nicht über 5 Kilo, die wir im Monat verbrauchen, sondern es waren schon signifikant größere Mengen. Das heißt, wir brauchten Aloe Vera das ganze Jahr über. Das heißt, wir brauchten auch eine Region, wo Aloe Vera das ganze Jahr wächst. Und wir brauchten halt eine Region, die das auch zu einer hohen Qualität geschafft hat. Und vor dem Hintergrund hat man sich halt die Weltkarte angeschaut und die Aloe Vera-Plantagen, die es gab. Man hat dann halt verschiedene Versuche gemacht. Also als das damals losging, gab es, glaube ich, auch eine mittlere Weltreise von den Einkäufern, die dann die verschiedenen Produkte geprüft haben, die Qualität sich angeschaut haben und so weiter und so fort. Und dann hat man sich halt hinterher für einen Lieferanten entschieden und der war halt in Mexiko. Und mit dem hat man dann halt eben diese ganze Lieferkette aufgebaut. Diese Lieferkette wurde dann auch qualitätszertifiziert, das Unternehmen ist. Fresenius zertifiziert. Das heißt, die Auditoren, die können, wann immer sie wollen, nach Mexiko fahren und sich anschauen, ob die Prozesse da auch alle so eingehalten werden, wie es halt dokumentiert ist und ob den Bauern auch die Rechte und Gelder gezahlt werden, über die man sich vereinbart hat. Von daher ist das Qualitätslevel, was da an den Tag gelegt wird, echt richtig hoch.
Ja, richtig spannend. Also werde ich mir auch noch mal näher anschauen, das Thema. Ja, prima, Christoph. Wir nähern uns so langsam dem Ende, obwohl ich könnte hier noch 2 Stunden mit dir über ein paar Logistikgeschichten sprechen. Ich würde gerne auf das Thema eingehen, was du am Anfang erwähnt hast. Du bist quasi über Vertrieb in das Thema Supply Chain gegangen, weil das damals noch nicht so bezeichnet wurde, also als Logistik. Und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass du als VP Operations auch dieses Thema Logistik in deinem Verantwortungsbereich hattest. Deshalb die Frage, muss Logistik so irgendwo angedockt sein, nach deiner Ansicht? Oder wie kommen diese Konstellationen?
Das ist eine super spannende Frage. Alleine darüber könnten wir jetzt einen eigenen Podcast machen. Ich hatte in meinen langen Berufsjahren schon viele verschiedene Kombinationen. Mal war die Logistik dem Finanzbereich zugeordnet, mal war sie dem Einkaufsbereich zugeordnet. Und ja, das waren so die Hauptmöglichkeiten, die es gab. Für alle Varianten gibt es immer gute Gründe. Wenn du mich persönlich fragst, glaube ich, wäre es klug oder die klügere Idee, das halt eher an den Finanzbereich zu hängen, weil Logistik ist ein hartes Prozessthema und mit den Prozessen hat man auch Kosten. Und es gibt immer ein natürliches Spannungsfeld zwischen Logistik und Einkauf. Der Einkäufer möchte immer die Preise verhandeln und dann ist dem eher egal, ob es dann in ein, zwei, drei Lieferungen kommt oder in großen Einheiten oder in kleinen Einheiten. Und der Logistiker versucht halt immer den besten Prozess mit der besten Packungsgröße hinzubekommen. Wenn ich das halt so mal aus meiner Sicht mir wünschen dürfte, dann wäre es gut, diese beiden Bereiche eher zu trennen. Wenn es denn aber halt so sein sollte, dass man sie in eine Organisationseinheit gibt, dann sollten sie aus meiner Sicht gleichberechtigt sein, weil dann nur dann gibt es halt eben eine gesunde Diskussion zwischen den Bereichen, dass man sich halt auch zusammensetzt und dann halt eben fürs Unternehmen das Beste holt und nicht nach dem Motto, ich habe die Kondition jetzt verhandelt und deswegen musst du oder halt, ich kann nur eine Palette nehmen und deswegen kann ich dir den Preis nicht geben. Das glaube ich, wäre gut, wenn das so wäre. Umgedreht macht es natürlich schon Sinn, wenn man den ganzen Operations-Bereich zusammenfasst, weil wir reden ja immer über End-to-End-Prozessketten. Und da fängt es dann halt mit der Planung an, wann überhaupt ein neues Produkt gelauncht werden soll. Von diesem Launch aus muss man zurückarbeiten, wie lange man braucht, um die Produktentwicklung hinzubekommen. Und dann muss man auch schauen, wie lange braucht man Vorlauf, um die Produkte überhaupt bestellen zu können. Gerade wenn man hier in diesem Health-Bereich unterwegs ist, da gibt es auch viele, viele natürliche Produkte drin. Und wenn das Dinge sind, die nur einmal im Jahr wachsen, dann hat man halt eine Planungsvorlaufzeit von 12 Monaten. Vielleicht sogar 18 Monaten, wenn man halt gerade ganz ungünstig auf den Lieferanten zugeht. Von daher ist es halt gut, wenn man die Bereiche Produktion, Planung, Supply Chain und Logistik, wenn die alle in einer Hand sind, dass man da dann halt eben auch wirklich die Prozesskette von End to End betrachten kann und dann halt das optimale Ergebnis fürs Unternehmen rausbekommt.
Ja, spannend. Also das organisatorisch anzudocken zu Themen, also die richtige Organisation zu wählen für bestimmte Themen, das ist, denke ich, ein bleibendes Thema. Das ist ein bisschen Trial and Error, habe ich das Gefühl.
Ja, das wird uns beide noch überleben und die Argumente, die werden auch immer weiter ausgetauscht werden. Es gibt, glaube ich, kein richtig und kein falsch oder kein schwarz oder weiß. Man muss sich den Anwendungsfall anschauen und dann gucken, ob man die oder die Variante nimmt.
Ist das vielleicht ein der Themen, die du mit den Menschen im EHI-Arbeitskreis besprichst? Du bist da nämlich beim EHI Retail Institute, im Arbeitskreis Logistik, habe ich gesehen.
Das ist richtig. Ich war schon immer ein Freund von Kooperation. Das hatte ich auch damals in der Buchbranche gemacht. Da war der EAI jetzt nicht so spannend, sondern da gab es halt eben den Börsenverein des deutschen Buchhandels. Und auch da hatten wir dann mal eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich übergreifend mit Prozessoptimierung beschäftigt. Das war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und als ich dann halt eben bei Thalia mich noch mehr mit der Endkundenlogistik beschäftigt hatte, bin ich dann da auch auf den EAI gestoßen. Der EAI, der hat in allen Bereichen des Handels, hat er so Arbeitskreise und einen gibt es davon auch im Bereich Logistik. Da bin ich dann halt tätig, da bin ich auch Co-Vorsitzender. Und das Gute daran ist halt eben, du hast Händler, egal, ob das jetzt ein Lebensmittelhändler ist oder ein Drogeriemarkthändler oder ein Fachhändler oder Möbelhändler, die kommen aus allen Ecken zusammen und unterhalten sich dann auch relativ offen darüber, was deren Herausforderungen sind, wie die versuchen, den Themen Herr zu werden und wo sie mal neue Ansätze gefunden haben und so weiter und so fort. Der EI zum Beispiel trifft sich zweimal im Jahr und fester Bestandteil dieser Sitzung ist dann immer auch eine Lagerbesichtigung. Und da gehen die Kollegen dann auch verhältnismäßig offen mit um, weil mit Logistik alleine wirst du keinen Wettbewerb gewinnen. Aber wenn die Logistiker sich untereinander absprechen, können die halt zum Wohle aller Unternehmen die Kosten halt ein Stückchen weiter reduzieren.
Also quasi voneinander lernen.
Genau, das ist der große Punkt, voneinander lernen. Wir hatten auch, als Corona war, da ging alles natürlich nur digital, aber da haben wir uns dann auch digital zusammengeschaltet und haben uns ausgetauscht. Wie geht ihr damit um? Was sind eure Herausforderungen? Wo knackt es gerade? Wo habt ihr eine tolle Idee gehabt? Und ich glaube, das war für viele Händler hilfreich, weil jeder hatte natürlich mit seiner eigenen Brille auf die Dinge geschaut und das aus seiner Sicht versucht, irgendwie zu managen und dann mal zu hören, wie macht das eine ganz andere Branche, der ganz andere Herausforderungen hat. Das war, glaube ich, für alle hilfreich und das haben wir auch daran gesehen, dass die Teilnehmerzahlen da signifikant höher waren als bei den regulären Arbeitskreisen. Mhm. Also von daher, dieses Networking unter den Logistikern und den Fachkreisen, das glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, wenn man immer am Puls der Zeit sein will, wenn man immer die richtigen Dinge antizipieren will und wenn man halt da über den Weg dann auch versuchen will, sein nochmal was richtig Gutes zu tun.
Okay, und wenn du da im Vorsitz bist, dann ist es nicht nur, dass du das gerne mitnimmst, sondern du möchtest das auch mitgestalten und initiieren.
Das ist tatsächlich so. Ich muss jetzt zugeben, der Aufwand als Vorsitzender ist eher überschaubar. Aber im Zweifelsfall kann man halt doch noch ein bisschen mitentscheiden. Gehen wir jetzt dahin oder gehen wir jetzt dahin? Setzen wir den Schwerpunkt auf die Themen oder auf die Themen? Auch da, es ist nicht so, dass da einer sagt, hier geht's jetzt lang, sondern es ist ein Kreis von Leuten, wo auch jemand vom EAI dabei ist, der das eigentlich maßgeblich steuert. Mhm. Aber er kommt dann und fragt uns, was haltet ihr davon, wie seht ihr das? Und wenn wir dann alle der Meinung sind, ist eine super Idee, dann übernimmt er auch die weitere Organisation. Es kommt aber auch mal vor, dass er sagt, ich habe da einen Vorschlag, was haltet ihr denn davon? Und dann gucken wir, sagen, du musst aufpassen, so und so, ich glaube, es könnte da hinten losgehen. Dachte, habe ich gar nicht dran gedacht. Also auch da, es ist ein Miteinander und es ist ein Arbeiten auf Augenhöhe. Und nur dann funktioniert es eigentlich, wenn man halt jeden genauso wertschätzt wie sich selbst und ihn auch mit dem gleichen Respekt behandelt, den man selbst gerne haben.
Ja, sehr schön. Wer ist der andere Co-Vorsitzende?
Das ist der Moritz Kleine von der Firma LMS. Das ist eine Logistikberatungsgesellschaft, die halt sehr nah am Puls der operativen Logistikprozesse sind. Mhm. Und der ist jetzt seit neuem mein Co-Vorsitzender, aber sein Vorgänger in dem Unternehmen, der war sozusagen Gründungsvorsitzender, schon seit Ewigkeiten. Ja, da hat es jetzt gerade den ersten Generationswechsel gegeben.
Naja, spannend. LMS kennt man natürlich unter anderem auch über die Logistiktage Hamburg oder die Hamburger Logistiktage so rum. Sind Sie da ganz bekannt? Schön. Ja, sehr schön. Ja, Christoph, wir sind logistisch gereist, aber auch geografisch mit dir über Mexiko und noch andere Standorte. Wo bist du denn zu Hause?
Ich bin ein Pottkind. Ich wohne im Ruhrgebiet, in einem kleinen Dorf, gehört zur Stadt Mahl, zum Kreis Recklinghausen, ist aber auch ganz in der Nähe von Gelsenkirchen. Das heißt, für alle, die Fußball interessiert sind, wir wohnen 10 Minuten vom Schalker Stadion entfernt. Von daher habe ich natürlich viel Möglichkeiten in meinem Umfeld zu tun. Aber es ist auch überhaupt kein Problem, in anderen Teilen Deutschlands was zu machen. Das ist ja heute digital, hybrid oder auch vor Ort überhaupt kein Thema mehr.
Sehr schön. Mensch, also die ganze Entwicklung im Buchbereich, dann verschiedene Aspekte der Beauty-Welt mitgenommen, ist überhaupt noch ein Wunsch frei, was du dir gerne aus der Logistik näher anschauen möchtest?
Ich bin immer neugierig auf neue Dinge und egal, wo ich hinkomme, selbst wenn ich nochmal in irgendeine Art von Buchhandel komme, wäre ich genauso neugierig und wissbegierig, wie es früher auch war, weil gleich ist nie gleich und jedes Unternehmen ist anders und die Führungskräfte des Unternehmens, die sind halt eben die sind der Unterschied. Hast du gute Führungskräfte, dann hast du auch eben den Spirit im Unternehmen. Und dann ist es unfassbar spannend, in solchen Unternehmen mitzuarbeiten und halt mitgestalten zu dürfen. Natürlich, kleinteilige Konsumgüter finde ich gut. Ehrlich gesagt freue ich mich jetzt mittlerweile auch, wenn ich von dem vielen Wissen, was ich habe, dann auch ein junges Team habe, dem ich das dann weitergeben darf. Mhm. Und noch mehr freue ich mich dann, wenn die auch Bock haben, dazuzuhören. Und dann was davon anzunehmen. Als Vater von zwei Kindern weiß ich, dass das nicht immer so gerne gesehen wird. Aber irgendwann hoffe ich dann, dass sie dann doch einsehen, dass nicht jede Erfahrung selbst gemacht werden muss, dass man auch manchmal zuhören darf. Und von daher bin ich eigentlich offen für alle interessanten Geschichten, die da im Umfeld gerade schlummern.
Sehr gut. Und wenn jemand jetzt hier zugehört hat und sagt, Mensch, das Gespräch mit Christoph möchte ich vertiefen, wie erreicht man dich denn am besten?
Ja, am besten über meine Mailadresse, die kannst du bestimmt irgendwo dann auch nochmal da drunter hängen. Ja, oder über dich, dann kannst du den Kontakt herstellen. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin.
Ja, und du bist auf LinkedIn zu finden.
Ich bin auch auf LinkedIn, genau.
Also, einfach mit Christoph vernetzen. Wer mehr über Schmucklager, Beauty, Aloe Vera, Logistik von Mexiko nach Deutschland und in die Welt erfahren möchte. Christoph, also total spannend. Vielen, vielen Dank. Wir haben vieles mitnehmen können und auch die Entwicklung, wie sich die Märkte bewegt haben und was das für die Logistik bedeutet, wie man sich da umstellt vom ganz kleinen Schmuckpaket bis zu größeren Bücherpaletten, ist einiges dabei gewesen. Und ja, ich bin mir sicher, wir hätten jetzt hier noch 2 Stunden sprechen können. Aber danke, dass du uns da Einblick gegeben hast. Ich denke, alle, die mehr erfahren wollen, werden dich auf jeden Fall kontaktieren. Und ja, der Podcast heute ist ein Anfang, in die Welt von Christoph zu kommen. Aber ich versichere euch, es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken. Also nicht zögern, mit Christoph ins Gespräch gehen. Und ich sage vielen Dank, Christoph.
Ja, immer gerne und immer wieder.